Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu unserem kurzen Podcast anlässlich der morgigen Premiere von All About Earthquakes nach Heinrich von Kleist und Bell Hooks in der Regie von Christopher Rüping. Mein Name ist Angela Obst, ich bin die Dramaturgin der Produktion und sitze gegenüber von Christopher, dem Regisseur. Hallo Christopher.
Hallo.
Ja, wir sind jetzt kurz vor der Premiere in Bochum, haben ja schon unsere Wiener Premiere im Mai diesen Jahres gehabt. Lass uns doch kurz mal ausgehend vom Titel All About Earthquakes, also auf Deutsch alles über Erdbeben, mal umreißen, um was es eigentlich geht. Also, es gibt eine Novelle von Kleist als Grundlage, das Erdbeben in Chile von 1806 und ein Sachbuch-Essay von Bell Hooks, All About Love. Die Novelle von Kleist ist ja eine sehr harte, gewaltsame Geschichte. Was hat dich daran interessiert? Was findest du daran fruchtbar zu machen für unsere Zeit?
Ich finde, dass was beiden Texten, also Bell Hooks und Heinrich von Kleist, gemein ist, ist, dass sie eine Welt beschreiben, wie sie ist und eine Welt, wie sie sein könnte. Also eigentlich eine ziemlich harte Gegenwartsanalyse treffen und gleichzeitig eine Utopie entwerfen. Und ich meine, was die harte Gegenwartsanalyse mit unserer Gegenwart zu tun hat, ist, glaube ich, so offensichtlich, dass ich es nicht auch ausbuchstabieren will. Und dass man in genau solchen Zeiten halt Raum für Utopien braucht und Utopien gar nicht als etwas, was nicht erreichbar ist, von vornherein fantastisch bleiben muss, sondern als erreichbares Ziel, als Polarstern, als Navigationshilfe, wohin sich eine Gesellschaft auch bewegen könnte, scheint mir durchaus sinnvoll. So unterschiedlich die beiden Texte eigentlich sind und so unterschiedliche Welten sie beschreiben, sie trotzdem in ihrer radikal schonungslosen Gegenwartsanalyse ziemlich übertragbar auf unsere Gegenwart sind. Und in der Zärtlichkeit, mit der sie Utopien entwerfen, eine Antwort auf die Rolle vom Theater innerhalb dieser Gegenwart, also eine von vielen möglichen Antworten, bieten kann.
Bei Kleist ist ja der Plot, grob gesagt, deswegen auch All About Earthquakes, da gibt es ein Erdbeben und ein Liebespaar, das von der Gesellschaft und von patriarchalen, klerikalen Strukturen zum Tode verurteilt wurde, sie ins Kloster geschickt wurde, er ins Gefängnis, die Hinrichtung droht aufgrund eines Klassenunterschiedes letztendlich, findet durch dieses Erdbeben erstmal kurz eine Rettung. Also die große Katastrophe wird für sie zu einem kurzen Rettungsmoment, der währt nur kurz, weil sie nach einer Nacht in Freiheit bei einem Dankgottesdienst zu Tode kommen. Umgebracht von einem Lynchmob in der Kirche. Die Katastrophe, wir haben viel, das fand ich immer interessant, wir haben viel über Katastrophen nachgedacht. Katastrophen dienen einer Gesellschaft oder auch im kulturellen Nachdenken dienen ja auch vielfältigen Narrativen, was man aus einer Katastrophe macht. Kannst du da mal kurz umreißen, was so fruchtbar ist, wie eine Katastrophe fruchtbar gemacht werden kann für ein kulturelles Gedächtnis oder für eine Entwicklung einer Gesellschaft?
Nee, das Interessante ist ja, dass wenn es jetzt um Naturkatastrophen geht, ne, also wie eben ein Erdbeben, eine Überschwemmung, ein Tsunami, eine Feuersbrunst, ein Komet, der einschlägt oder so, die sind erstmal weder gut noch böse, ne, sondern die sind einfach, die Natur macht etwas. So. Die Naturkatastrophe an sich ist einfach nur. Und wenn wir aber über die Katastrophe erzählen, dann wird sie Teil einer Geschichte. Also zum Beispiel im Fall von Joseph und Geronimo, also von den beiden Liebenden aus Heinrich von Kleists Erdbeben in Chile, da wird diese Katastrophe zur Rettung, weil kurz bevor sie beide, er will sich umbringen, sie soll hingerichtet werden, kurz bevor das passieren kann, liegt die ganze Stadt in Schutt und Asche durch dieses Erdbeben und die können entkommen. Also das heißt, das ist ein klassisches Beispiel für diesen Desaster-Diskurs. Im Spiegel einer menschlichen Geschichte kriegt die Naturkatastrophe eine Bedeutung und ist nicht einfach nur, sondern bedeutet, heißt etwas. Und es gibt also, Rebecca Solnit war eine Autorin, mit der wir uns viel beschäftigt haben. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt A Paradise Built in Hell, wo sie eine Erdbebenkatastrophe Anfang des 20. Jahrhunderts in Los Angeles oder San Francisco? In San Francisco zum Ausgang nimmt für eine Analyse, wo nämlich also diese völlig verheerende Katastrophe, die die ganze Stadt, mehr oder weniger San Francisco, in Schutt und Asche legt und allen Leuten das nimmt, was sie haben, führt dazu, dass außerhalb der Stadt, in Grünanlagen, da wo es nicht brennt, eine Art utopische Solidargemeinschaft entsteht. Weil niemand mehr was hat, wird alles geteilt. Weil niemand mehr was verdienen kann, wird alles verschenkt. Und sie analysiert quasi, dass so im Spiegel der Katastrophe entsteht eine Form von menschlicher Gemeinschaft, die in Abwesenheit der Katastrophe nicht möglich war. So, während als die Katastrophe nicht gab, knallhart der Kapitalismus und das Patriarchat gewütet haben und sozusagen Machtverhältnisse zwischen Menschen hergestellt haben, egalisiert die Naturkatastrophe das und führt zu einer temporären utopischen Gemeinschaft. Sehr analog zu, wie es bei Heinrich von Kleist auch ist. Also es ist nicht nur, dass dieses Erdbeben die beiden Liebenden aus ihren auswegslosen Situationen befreit und dann sind die so für sich, sondern die werden aufgenommen in einer Solidargemeinschaft à la Rebecca Solnit. Also ein weiteres Paradies, das mit der brennenden Hölle im Rückspiegel entsteht. Und ich glaube, dass in jedem, also Hollywood macht Katastrophenfilme rauf und runter, in der Literatur kommt es oft vor. Und letzten Endes sind immer dann, wenn Menschen zusammenkommen, um über Katastrophen zu erzählen, dann geht es eigentlich um eine Tiefenbohrung in das, was Gesellschaft ausmacht. Welche Prinzipien da vorherrschen und häufig um einen Gegenentwurf dazu.
Der Gegenentwurf bei Bell Hooks, weil es gibt natürlich, ihr Buch heißt All About Love, es gibt natürlich viele Diskurse, viele Theorien und Analysen, ein bisschen zu Ratgebern, was denn Liebe ist. Sie entwickelt ja auch einen Gegenentwurf zu konventionellen oder klischierten oder auch restaurativen Liebesbegriffen. Was ist so besonders an Ihren Überlegungen zur Liebe?
Dass sie unromantisch sind und dass sie quasi praktikabel sind. Also sowohl bei Rebecca Solnit, über die wir jetzt eben gesprochen haben, als auch bei Heinrich von Kleist taucht dieser paradiesische Zustand der Liebe, also jetzt nicht romantischer Liebe, sondern der gelebten Nächstenliebe, nur als Ausnahmezustand auf. Also das ist immer fragil, das ist immer flüchtig. Die Menschen sind kurz nett zueinander und dann greifen wieder die alten Mechanismen der Ausbeutung und der Degradierung. Und bei Bell Hooks bemüht sich darum, jetzt quasi so eine Art Regelsystem aufzustellen, nachdem diese Gesellschaften, die durch solidarische Prinzipien, durch Zusammenhalt gestaltet werden, dass die nicht Ausnahmezustand bleiben müssen, sondern Normalzustand werden können. Also sie gibt relativ konkrete Anweisungen, wie Menschen sich verhalten müssten, damit wir besser miteinander leben könnten. Zum Beispiel fängt das an jetzt mit, was ist Liebe? Ne? Also hat nicht nur Hathaway gefragt in What is Love, ne? Sondern was ist die Liebe? Und sie bemüht sich um eine Definition der Liebe, dass Liebe halt kein Gefühl ist, was uns so überwältigt und wir dann mit rosaroter Brille das Gegenüber angucken und dass es eine private Sache ist, sondern letzten Endes eine soziale Praxis, also eine Art, wie man sich gegenüber voneinander verhalten kann. Und sie sagt, das passiert immer dann, wenn mein Handeln das Ziel hat, mein Gegenüber größer zu machen, das Wachstum meines Gegenübers zu nähern. Während ja natürlich sowohl Kapitalismus als auch Patriarchat oder andere so vorherrschende Prinzipien, nach denen wir unsere Gesellschaft gestalten, immer eher mit der den anderen besiegen oder im Wettkampf hinter sich lassen zu wollen operieren, sagt sie, Liebe ist eigentlich eine Praxis, die bedeutet, ich versuche in jedem mein Gegenüber größer zu machen, in seinem Wachstum zu stärken, zu nähren. Das wäre, also wenn man diesen Gedanken groß und gesellschaftlich denkt, dann würde man in einer dieser Gesellschaften ankommen, die Kleist nur 24 Stunden duldet und die Rebecca Solnit für ein paar Wochen beschreibt außerhalb von San Francisco.
Mhm. Das heißt ja nicht, wenn wir jetzt sagen, du hast so ein bisschen angefangen, wie, dass wir ja in katastrophischen Zeiten leben und Gegenentwürfe an diesem Abend ja auch durchgespielt werden, verhandelt werden. Das ist ja gleichzeitig, da können wir noch einen kleinen Ausblick geben, was die ZuschauerInnen konkret erwartet, ja kein trockener Thesenabend. Du hast einmal schon, das würde ich noch erstmal nur so stehen lassen, Hathaway kurz erwähnt, der an diesem Abend eine Rolle spielt. Aber es gibt auch die Besonderheit eines sehr großen Casts. Was war denn der Versuch von uns in der Probenzeit, in dieser Inszenierung herzustellen oder zu erarbeiten?
Ja, genau. Wir haben 14 SchauspielerInnen auf der Bühne und die Inszenierung dauert 2 Stunden und ein paar Minuten. Das heißt, es ist viel zu wenig Zeit für 14 Leute, sich da wirklich auszubreiten. Was bedeutet, dass wir so eine Art von Gemeinschaft entwickeln mussten, in der es irgendwie andere Prinzipien des Miteinanders gibt, als des, wie es häufig im Theater ist, so jetzt bin ich aber mal dran, jetzt bin ich dran, wenn ich nicht genug dran bin, dann ist es ein Problem. Sondern zu versuchen, nicht nur sozusagen auf der Bühne zu behaupten, es geht darum, nach anderen Prinzipien zusammenzuleben, als wir es gewohnt sind, sondern auch so zu arbeiten. Also wir wollten uns das Problem, was Bell Hooks benennt oder was auch Heinrich von Kleist benennt, Rebecca Solnit, wenn es eine Ressourcenknappheit gibt, in unserem Fall im Theater ist es jetzt einfach Zeit, die man hat als Schauspielerin, als Schauspieler, um etwas mitzuteilen, um einen Teil des Abends zu tragen. Wenn diese Ressourcen begrenzt sind und es eine große Gruppe von Leuten gibt, wie schafft man es dann, ein Miteinander zu schaffen, was zärtlich zugewandt, aber nicht rosa-rot-plüsch bezogen ist. Ne? Und das, was wir wollten uns sozusagen, oder haben uns als Aufgabe, wie wir diese Produktion erarbeitet haben, quasi auch den Inhalt zur Maxime der Form gemacht. Also wie schaffen wir es, mit diesen 14 Leuten gemeinsam Theater zu machen, die alle so unterschiedlich sind, ne? Die ja wirklich unterschiedlichste Geschichten haben, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Fantasien, auch unterschiedliche Geschmäcker. Wie können die zusammen Theater machen, ohne dass die eine Vorstellung die andere die ganze Zeit dominiert? Das war der Hintergrund. Und ich finde auch, dass das uns wirklich in jeder Probe begleitet hat, diese Frage. Mhm. Abstimmungsprozesse mit 14 Leuten sind relativ kompliziert.
Eigentlich haben wir so durchgespielt, wie wir als Gesellschaft sein könnten.
Ja. Mit allen Problemen, das war nicht ganz einfach.
Ja. Ja. Wir haben gestern drüber gesprochen, dass wir, die Proben liegen ein paar Monate hinter uns, die Zeiten sind eher noch aufgeladener geworden in den letzten Monaten. Was denkst du, dass wir im Theater, was ist der Versuch, dass wir eher verzweifelt sind oder trösten oder Kraft finden sollten? Was bedeutet dieser Abend für dich in dem, was er geworden ist?
Er stellt genau die Frage, ne, weil die uns die ganze Zeit begleitet hat. Wir haben ewig lange darüber diskutiert, wie unser Abend ausgehen soll. Ob er so desolat ausgehen soll wie bei Kleist und wenn ja, in welcher Form, wie wir das machen. Ob wir das voll auskosten, uns richtig reinbegeben in den Splatter, ob wir uns den vom Leib halten, ob wir es völlig abgeben oder so. Also genau diese Frage nach dem, wie sich unsere Welt jetzt gerade darstellt, in der wir leben, welche Funktion hat darin Theater, darin versucht sich dieser Abend zu verorten. Weil ich glaube, dass die reine Verzweiflung an der Gegenwart, die reine Bestandsaufnahme dessen, wie schrecklich alles ist, ne, bei der habe ich das Gefühl, dass die dazu führt, dass man das Theater noch depressiver verlässt, als man es betroffen hat. betreten hat. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen, ob das der Sinn sein kann. So. Gleichzeitig hatte ich zum Beispiel nach Corona, als wir hier auch in Bochum das neue Leben gemacht haben, da war es mir wichtig, dass eine Arbeit Trost gibt. So. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt daran, wie sich diese Zeit, in der wir jetzt uns gerade bewegen, wie die sich darstellt, dass einfach nur Trost zu spenden, einen Gegenentwurf, eine zärtliche Gemeinschaft auf die Bühne zu stellen, völlig unbedroht, einfach als Leitstern und so, dass das fast zynisch wirken könnte. Und in dem Sinne versucht All About Earthquakes beides. Es versucht eine Utopie und deren Bedrohung gleichermaßen als zwei miteinander im Widerstreit sich befindende Potenziale auf die Bühne zu bringen. Und ich finde das für die Zeit, in der wir es geprobt haben und auch jetzt wieder in den letzten Tagen, in denen wir es wieder aufgenommen haben, extrem adäquat für Theater.
Ja, vielen Dank, Christopher. Sie können ab dem 3.10. auf der großen Bühne des Schauspielhauses sehen, was es geworden ist und wie uns das gelungen ist, was wir da versucht haben. Vielen Dank, Christopher, für das Gespräch und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Schönen Dank.
Kommen Sie auf jeden Fall.